Also jetzt bin ich ganz überrascht. Ich habe irgendwie gedacht, mir werdet jetzt Kaffee trinken und Kuchen essen. Aber das ist halt immer beim Frauenfrühstück so, gell? Da wird erst mal gefrühstückt und dann kommt erst der Vortrag. Also, jetzt müssen wir halt die leere Tasse eine Weile angucken. Wie heißt unser Motto? Mehr als eine gute Tasse Kaffee. Gut, ja, meine spontane Reaktion auf dieses Anspiel gerade, das war ja für mich auch neu. Ich habe meiner Nachbarin, Sitzerin gesagt, wer solche Freundinnen hat, braucht keine Feinde mehr. Ja, lebe ich oder werde ich gelebt? Da haben wir jetzt ein schönes Beispiel dafür gekriegt, wie es auch sein kann. Jetzt wollen wir aber ein bisschen auf uns gucken, wie es bei uns ausschaut. Und zum Einstieg habe ich schon kleine Handouts verteilt, die dürfen Sie dann nachher auch nach Hause nehmen, dürfen Sie auch irgendwelche Notizen machen, wenn Sie möchten. Aber Sie dürfen jetzt sich einfach so ein Handout schon mal nehmen und ich möchte gerne mit diesem kleinen Bild oben links einsteigen. Gucken Sie einfach, dass es verteile, dass jede ein Blatt hat. Ich tue das mal noch ein bisschen weg, dass ich euch dahinter besser sehe. Genau, mir ist es so aufgefallen, lebe ich oder werde ich gelebt? Das ist ja im Grunde auch ein Doppelbild. Machen wir mal ganz spontan, ohne dass Sie jetzt schon das ganze Handout lesen. Wo steigen Sie ein bei dem Thema? Sie haben ja den Titel schon gehört. Was würden Sie spontan sagen? Ich lebe? Oder sagen Sie eher spontan, ich werde gelebt? Wer ist bei dem Ich werde gelebt eher dabei? Wer hat das Gefühl, er wird gelebt, sie wird gelebt, ich werde gelebt? Also ein ganz paar wenige, aha, das hätte ich jetzt anders vermutet. Wer sagt, ich lebe? Ein paar mehr, deutlich mehr. Okay, ja eigentlich haben wir es ja dann schon geschafft, dann können wir es auch gut sein lassen. Morgen könnte es schon wieder anders sein, sollen wir ein bisschen Präventionsarbeit machen. Ja, ich freue mich, wenn Sie sagen, ich lebe. Ich finde, das ist eigentlich das Ziel, wohin wir kommen wollen. Ich glaube, ich würde es auch von mir sagen und trotzdem ertappe ich mich an ganz, ganz viele Stellen, eigentlich jeden Tag irgendwo, wo ich dann doch feststelle, da habe ich mich jetzt doch wieder leben lassen. Von ganz unterschiedlichen Dingen. Ich wünsche mir, dass ich lebe, aber ich merke, ich lasse mich auch leben. Und jetzt wollen wir einfach mal gucken, wie man diesen Dingen auf die Spur kommt. Also, jetzt steigen wir aber doch mit dem kleinen Bildle ein. Die spannende Frage, manche kennen das ja auch schon, was sehen Sie zuerst? Was ist auf dem Bild zu sehen? Eine junge Frau. Wer ist dafür, dass man da eine junge Frau sieht? Wer sieht eine junge Frau? Okay, und was sehen die anderen? Eine alte Frau. Wer sieht eine alte Frau? Fast ausgeglichen, gell? Ist ja lustig immer mit den Doppelbildern. Also es ist einfach so, man guckt es an und jede sieht eine Sache zuerst. Automatisch. Also ich zum Beispiel, wenn ich dieses Bild sehe, ich sehe immer die alte Frau. So eine Hexe, so mit großer Nase und so. Und ich muss mich richtig, richtig anstrengen. Ich kenne ja das Bild, ich habe es ja selber kopiert, dass ich auch die junge Frau entdecken kann. Gell? Also manchmal braucht man auch ein bisschen Nachhilfe von der Nachbarin, dass die es einem zeigt, wie kann man das andere Bild sehen. Und ich finde, so ist unser Thema heute auch. Wir sehen manchmal das eine zuerst und das andere müssen wir erst ein bisschen entdecken. Da brauchen wir ein bisschen Nachhilfe. Da muss vielleicht die Nachbarin oder die Freundin oder vielleicht jetzt auch das Referat ein bisschen nachhelfen. Ja, ich möchte Sie einfach mal fragen, wie sehen Sie sich selbst? Wie sehen Sie sich und Ihr Leben? Sind Sie wirklich aktiv in Ihrem Leben und gestalten Ihr Leben ganz bewusst, ganz entschieden? Ja, dieses Kleid finde ich schön. Ja, diese Schuhe ziehe ich an. Ja, Dänemark finde ich super. Oder sind sie eher abhängig von den anderen, lassen sich leben, reagieren auf das, was von außen kommt. Der will das, die will jenes. Aha, dann mache ich und gucke ich, dass es allen recht, für alle passt, für alle recht wird. Lebe ich oder werde ich gelebt? Manchmal habe ich schon den Eindruck, jedenfalls manche von uns, ich habe die Tendenz auch in mir, da läuft mein Leben wie so ein Hamster im Hamsterrad. Das Hamsterrad, das dreht und der Hamster läuft einfach endlos mit. Ich weiß nicht, wer schon mal einen Hamster als Haustier hatte. Also unseren Sohn Timanuel hatte eine Henriette, das war sein Hamster. Es war unglaublich und das Schlimme ist ja, das sind ja nachtaktive Tiere. Tagsüber schlafen die, man sieht sie nicht, also ist eigentlich ein bisschen doof als Haustier, gell? Und nachts, wenn man eigentlich seine Ruhe braucht, dann ist das Hamsterrad gelaufen. Und das Kinderzimmer war neben dem Schlafzimmer und irgendwann hat das Hamsterrad auch angefangen zu quietschen. Und es ist unglaublich, wie viele Runden so ein Hamster in der Nacht zurücklegt. Also ich habe damals gedacht, ja, jetzt weiß ich, warum Hamster nur eine Lebenserwartung von 2 Jahren haben. Da läuft man sich tot. Und ganz ehrlich, es gab auch Phasen in meinem Leben, da war es ein bisschen so, als ob ich im Hamsterrad laufe. Sie können sich es auch vielleicht selber vorstellen, ich habe es ja so ein bisschen erzählt, 4 Kinder, als zum Beispiel unsere 4. geboren war, da war das schon so eine Zeit, wo ich einfach hinterher gehechelt bin. Ein Neugeborenes, ein Kindergartenkind, ein Grundschulkind und einer, der gerade frisch in der 5. Klasse war im Gymnasium. Allein das schon zum Beispiel. Das eine zum Kindergarten bringen, das andere in Grundschule organisieren, das nächste, wie macht man das jetzt mit Englischvokabeln und so weiter. Da war es schon ein bisschen hamsterradmäßig. Und ich behaupte einfach, es gibt manchmal so Zeiten, wo es einfach drunter und drüber geht, was weiß ich, nach einem Umzug, nach einem besonderen Einschnitt im Leben, wenn man die Eltern pflegen muss oder gerade mehrere Kinder, kleine Kinder, dann kann das auch so mal sein. Und da muss man, glaube ich, durchhalten, gucken, wie man dann doch so ab und zu eine Pause findet. Aber, und das möchte ich einfach jetzt in den Raum stellen, abgesehen von so ein paar richtig stressigen Zeiten, bin ich wirklich davon überzeugt, dass wir unser Leben viel mehr auch selber gestalten können, als wir es manchmal denken. Wir haben schon manchmal das Gefühl, gelebt zu werden, aber wir können durchaus auch ganz bewusst Entscheidungen treffen, die da so manches auch verändern können. Aber wenn jetzt die meisten sowieso schon sagen, ja, ich lebe, dann haben sie das vielleicht schon geschafft und tun sich da vielleicht viel leichter als ich. Vielleicht ist das mein eigenes Thema, gell? Wir gucken einfach mal. Ich mache Ihnen heute Mittag ein paar Vorschläge. Ich sage gleich, ich bringe 5 Punkte mit. Nicht jeder Punkt ist für jede Frau das Richtige oder das Aktuelle gerade im Moment. Da gibt es Dinge, da sagt die eine, das ist gar nicht mein Thema. Wunderbar, muss es auch nicht werden. Vielleicht ist das andere Thema was Sie anspricht. Picken Sie sich das raus, das ist so ein kleines Buffet heute. Sie nehmen sich nachher auch den Kuchen, den Sie mögen. Und Sie nehmen sich jetzt die Punkte, die Anregungen, die Impulse mit, die für Sie heute Mittag einfach gerade die richtige sind. Ja? Ich hoffe, es ist für jede was dabei. Ich möchte Sie einfach mal einladen, da so ein bisschen nachzudenken. Von was lasse ich mich leben? Von was lasse ich mich bestimmen? Und wo lebe ich? Wo komme ich vor? Was muss ich tun? Und was kann ich vielleicht einfach auch lassen? Was kann ich vielleicht auch verändern? Wir hatten in unserer Gemeinde einige Jahre lang den Alpha-Kurs durchgeführt. Das war eine ganz gesegnete Sache. Da sind wirklich auch Menschen bei uns in der Landeskirche, ich gehöre zur evangelischen Landeskirche, sind wirklich auch Menschen zum Glauben gekommen, die bis heute zu unserer Gemeinde gehören. Und der Nicky Gamble, der Gründer von dem Alpha-Kurs, der hat da immer die Referate, konnte man sich da runterladen und sich da ein bisschen so dran anlehnen. Da habe ich mir den Satz von dem rausgeschrieben, wir haben nur dieses eine Leben und deshalb sollten wir das Beste daraus machen. Wir haben nur dieses eine Leben und deshalb sollten wir das Beste daraus machen. Auch dieser Tag heute, der 18. November 2023, der ist einmalig. Den gibt es nie wieder. Morgen ist schon der 19. Und wenn wieder der 18. November kommt, dann ist so 2024. Also jeder Tag ist einmalig und jedes Leben ist einmalig. Und es ist nicht so, dass wir jetzt eine Hauptprobe hätten und irgendwann kommt die Aufführung. Bei dem Anspiel wurde sicher schon mal geprobt und jetzt war die Aufführung. Nein, im Leben ist jeder Tag die Aufführung. Und von daher gibt uns Gott auch die Verantwortung und die Einladung. Mach das Beste draus. Schau, dass du lebst. Ich schenke dir dein Leben. Ich schenke dir deine Lebenszeit. Heute hast du 24 Stunden. Ein paar sind jetzt schon vorbei, aber ungefähr die Hälfte haben wir noch. Ja, ich steige jetzt aber trotzdem mit dem anderen Teil ein, wo die meisten sagen, das ist ihr Problem nicht. Ich bin ein bisschen erstaunt, weil aber vielleicht ist das so ein bisschen mein Umfeld, wenn ich so sage, was für ein Thema ich gerade mache. Lebe ich oder werde ich gelebt, dann sind viele, ah ja, ja, ich werde auch gelebt. Die steigen auf den zweiten Teil ein. Genau, warum reagieren wir oft auf den zweiten Teil? Was lässt oder was lebt uns? Was bestimmt uns? 5 Punkte, 5 Vorschläge. Was könnte sein, was uns lebt? Ich habe der erste Punkt überschrieben mit Stress. Manchmal ist es der Stress, der uns lebt, der uns bestimmt, der uns ausmacht, der uns Druck macht, der uns belastet, der uns in Anspruch nimmt. Stress kommt aus der Physik und bedeutet eigentlich erstmal Druck, Belastung, Beanspruchung. Und ich finde, in unserer Zeit heute mit so vielen Hilfsmöglichkeiten, die wir ja durchaus haben, ist es eigentlich verrückt, gell? Also wir haben gerade, meine Schwiegermutter ist gerade bei uns übers Wochenende und die erzählt noch, die ist 85, sie hatte am Anfang ihrer Ehe keine Waschmaschine. Also sie hat dann bald wohl eine gekriegt, aber sie musste von Hand waschen, sie musste von Hand spülen. Sie hatte auch kein Auto in der Garage, wo sie mal hier hin und dorthin fahren konnte. Und ich denke, ich habe eine Waschmaschine, ich habe eine Spülmaschine, ich habe ein Auto, ich habe einen Trockner und ich habe trotzdem keine Zeit. Irgendwas ist doch da ein bisschen schief. Und ich ertappe mich, ich mache halt echt auf 5 Sachen auf einmal. Ich stelle morgens meine Waschmaschine an, ich kann die programmieren. Ich programmiere die so, dass die fertig gewaschen hat, wenn ich aus der Schule komme. Ich stelle die Spülmaschine an, die spült, also ich wasche, ich spüle, dann klemme ich mir das Handy unter das Kinn oder das freisprechende Telefon, telefoniere mit einer Freundin, dann bügel ich vielleicht noch nebenher, das kriege ich auch noch hin und dann kommt noch die Tochter und fragt irgendwas. Also 5 Dinge auf einmal. Klar, die Waschmaschine wäscht von selber und die Spülmaschine spült von selber. Aber ist es Ihnen auch schon so gegangen? Ich lag abends im Bett und will eigentlich einschlafen und dann denke ich, oh, die Wäsche. Das wascht von selber, gell? Aber irgendwann sollte ich ja vielleicht mal zur Waschmaschine gehen und nach der Wäsche gucken, die aufhängen oder in den Trockner tun oder so. Also das muss ich ja trotzdem noch im Blick haben und irgendwann bedienen. Und die Spülmaschine muss ja auch irgendwann anstellen und ausstellen und ausräumen und so weiter. Also wir machen zwar dank unserer Technik ganz viel parallel und trotzdem ist ein Stück auch Stress dabei. Also diese ganze Hilfsmittel, die wir haben, frage ich manchmal, ob es uns hilft oder ob es uns nicht manchmal auch noch mehr Stress macht, weil so viel parallel geht. Dadurch, dass ich ein Auto habe, kann ich jetzt heute zu Ihnen fahren. Ich wusste vorher nicht, wo Geifertshofen ist. Und ich könnte heute Abend schon wieder wo ganz anders sein. Ich kann morgen wieder irgendwo hin und alles möglich. Dahin, dorthin, kein Problem, das Auto macht es möglich. Aber die Frage ist doch, kommt mein Kopf, kommt meine Seele mit? Habe ich überhaupt die Zeit und die Ruhe, das alles zu verarbeiten, es nachklingen zu lassen? Oder mache ich nur zack, zack, zack und dann ist Stress? Wir reden heute auch vom Eu-Stress. Eu ist griechisch, heißt gut. Also vom wohltuenden Stress. Es tut uns auch gut, was zu tun zu haben. Also wer nur Langeweile hat und nicht weiß, wie der Tag rumgeht, ist auch nicht gut. Also Stress heißt auch, ich bin wichtig und bedeutend und ich habe was zu tun. Aber man muss da immer noch mal schauen, ist es Eu-Stress, wohltuend oder Distress negativ, der uns schadet. Ja, manchmal wollen wir viel zu viel und machen auch viel zu viel im Job, in der Familie, für die Kinder, für den Mann, für die Eltern, Nachbarn, Freunde, Gemeinde und. Und da müssen wir einfach nochmal gucken. Denn allzu oft haben wir das Gefühl, Hilfe, wo bleibe ich? Ich muss immer wieder lernen, also zumindest ist es mein Thema, auch bescheidener zu sein. Ich muss einfach feststellen, ich habe manchmal gar nicht so viel Kraft, wie ich denke. Ich würde gerne viel mehr tun können. Und ich habe immer viel mehr Ideen, als ich tatsächlich Kraft habe, sie umzusetzen oder sie wirklich auch zu verarbeiten. Und da finde ich diese Geschichte, diese Begegnung mit dem Weisen immer wieder sehr hilfreich. Ich muss mich da immer wieder selber dran erinnern. Da gab es einen indischen Weisen, zu dem kam auch so ein gestresster Mensch und hat gesagt, Mensch, wie machst du das eigentlich? Du strahlst so eine Ruhe aus. Bei dir ist es wie in einer Oase. Was ist dein Geheimnis? Und dieser Weise gibt zur Antwort, wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich zuhöre, dann höre ich zu. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Und so weiter. Ja, dieses Stichwort achtsam leben, ich glaube, das ist damit auch gemeint. Ich, bei mir ist es so, wenn ich gehe, dann denke ich schon wieder an das, was ich heute Abend noch erledigen muss. Ah, das Mail muss ich noch beantworten, das WhatsApp ist noch, ach und da rufst du noch an und das muss ich noch sagen und dann geht bei mir immer das Rädle. Also bei mir ist es so, ich muss da lernen. Tatsächlich, ich lasse mich von Stress leben. Ist so. Ich habe da noch ein Lernfeld und vielleicht Sie ja auch, wir sind miteinander unterwegs. Also, das war der erste Punkt. Der zweite, von was wir uns manchmal leben lassen, ist das Stichwort Sorgen. Sorgen können uns total in Beschlag nehmen. Wir wachen morgens auf und denken darüber nach, wie das jetzt alles wird und geht und überhaupt. Und wir schlafen damit ein, wie das jetzt alles wird und geht und überhaupt. Und Sorgen, ich glaube, das gibt es in jedem Alter. Mit kleinen Kindern macht man sich Gedanken, wie wird es mit dem Schulweg, mit den Freunden, mit der Schule oder im Kindergarten oder mit älteren Kindern, die aus dem Haus gehen. Wie wird es? Treffen sie gute Entscheidungen? Entwickeln sie einen guten Lebensstil? Passt das Studium zu ihnen oder die Ausbildung? Halten sie das durch oder? Und dann auch die Sorge um Eltern, die älter werden. Wie lange geht es alles nur so? Wie können wir das machen? Wie kann man sie besser unterstützen? Und. Ist das Ihr Thema auch? Sorgen. Es gibt auch wirklich echte Sorgen. Mit der Gesundheit, mit den Finanzen, mit den Kindern, mit den Schwiegerkindern, mit den Nachbarn. Es gibt, ich finde, also für mich, ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr wird es. Wo es auch schwierig wird, wo es auch nicht gut gelaufen ist. In der eigenen Familie, in der Familie meiner Freundin, im Hauskreis, da gibt es Krankheiten, Herausforderungen. Ich habe das Gefühl, es wird immer mehr. Und ich muss mich da echt immer wieder dran erinnern lassen. 1. Petrus 5, Vers 7. Gott lädt uns ein, alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Alle eure Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für euch. Also, wir müssen uns nicht selber zersorgen, wie noch alles wird und wie noch alles geht und wie wir es machen können. Natürlich haben wir Verantwortung und dürfen unsere Dinge gestalten, auch wie wir es im Alter wollen, wo wir leben wollen, wie wir das machen. Aber wir müssen uns darüber nicht zersorgen, sondern dürfen die Sorge im Gebet abgeben. Und ich habe so das Gefühl, manchmal sind die Sorgen wie so ein Bumerang. Man gibt sie Gott ab und zack, kommen sie wieder zurück auf der anderen Seite. Sie sind dann schon wieder da, in den Gedanken, im Herz und überhaupt. Und dann machst du halt wieder ein Gebet draus. Also ich bete manchmal über das Gleiche ewig und ewig. Und ich habe mir das auch schon angewöhnt, so gerade zum Beispiel abends im Bett kommen mir auch manchmal so Dinge. Dann bete ich, lege ich mich auf die rechte Seite und mache ein Gebet draus. Und dann drehe ich mich auf die linke und sage, so, da hinten bleibt es liegen, jetzt schlafe ich. Also kann man manchmal echt auch eine Übung draus machen. Ich habe es dir, Gott, jetzt gesagt und jetzt lasse ich es los. Das Loslassen ist echt auch eine Übung. Abgeben, bei Gott lassen. Luther sagt mal, Gebet heißt, Gott den Sack vor die Füße werfen. So, da hast's, der ganze Bettel. Sagt man das hier? Schon auch, gell? Den Sack vor die Füße werfen. Sack ist für mich was Schweres, was drückt. Ich bin keine so gute Lastenträgerin. Ich habe da zu wenig Kraft. Und ein schwerer Sack, den muss mir jemand abgeben. Gebet heißt, Gott den Sack vor die Füße werfen. So, da ist es gut aufgehoben. Sorgen. Das dritte Stichwort, von was wir uns manchmal leben lassen, das habe ich überschrieben mit Medien. Wie war das mit Meghan und Harry? Stimmt es jetzt oder war das ein Gerücht? Oder echt? Ha? Erfunden. Aber das knistert schon bei denen da, gell? Oder knistert halt nicht mehr. Also ich bin da immer nicht so ganz auf dem aktuellen Stand. Beim Friseur, gell, habe ich gerade gehört, das ist das richtige Stichwort, ja. Da ist man wieder up to date, wenn man beim Friseur war. Und was man in den Zeitschriften nicht gelesen hat, sagt Friseuse. Ja, macht ja manchmal auch Spaß, gell. Aber man muss dann schon auch manchmal sich nochmal prüfen, gell, leben wir unser eigenes Leben oder leben wir einfach mit dem Königshof in England oder mit dem schwedischen Königshof oder mit den Fußballstars oder mit irgendwelchen Prominenten, auch in der christlichen Szene. Da verfolgt man alles von irgendeinem Sänger oder einer Sängerin oder inzwischen ja auch die Bloggerinnen. Meine Tochter zum Beispiel, die verfolgt oder die folgt, sagt man, nicht verfolgen, sie folgt im Internet quasi irgendwelchen christlichen Frauen, die da ganz tolle Ideen haben. Und da gibt es immer wieder neuen Podcasts und. Wunderbar, tolle Inspirationen, tolle Impulse. Aber auch das muss man prüfen, lebe ich oder lebe ich einfach hintendrein? Bei anderen mit. Und dann verfolge ich das Königshaus oder was weiß ich, auch die Fallers im Fernseher oder der Bergdoktor und dann, ach, jetzt hat er wieder die neue, ach nee, das ist schon wieder aus und ach ja, und sie haben jetzt Erbstreit, genau. Und man weiß alles beim Bergdoktor oder sonst wo. Und wenn die eigene Nachbarin ins Krankenhaus kommt, oh, das habe ich nicht mitgekriegt. Geht es Ihnen auch so? Oder das ist nur in Schondorf so, gell? Das ist nur bei uns, ja. Ja, oder das gibt es auch, gell, dann, dass man so einen spannenden Roman liest. Also ich kann mir so einen richtig guten Roman nur manchmal gönnen. Weil ich lese dann, ich bin da echt schrecklich, ich lese dann bis morgens um 3. Und das kann ich mir nicht leisten, da bin ich zu müde. Also meist halt meistens nur in den Ferien. Wir Lehrer haben ja immer Ferien, das ist ja prima, gell? Da müssen wir auch ein bisschen was schaffen, aber wir haben auch ein bisschen nur Zeit. Und dann lese ich auch manchmal so Romane. Gibt es auch tolle christliche Romane, total spannend. Kennen Sie die vier Frauen unterwegs mit dir? Ach, das Buch habe ich nicht mehr weggelegt. Ach, das ist toll, richtig toll. Ja, aber auch christliche Sachen toll und trotzdem, ich ertappe mich dann manchmal, der nächste Tag, da bin ich gar nicht mehr bei mir. Da lebe ich in dem Roman, in Australien, in Afrika oder im Kinofilm, was weiß ich, wo der gespielt hat, vielleicht in Island oder so. Und ich bin den ganzen Tag noch in den Gedanken irgendwo, aber bei mir bin ich eigentlich nicht. Mein Leben lebt irgendwie, geht so ein bisschen nebenher. Und es ist wunderbar, das dürfen wir ja auch manchmal. Aber Vorsicht, wenn das zu oft ist, dann müssen wir uns, glaube ich, fragen, ist unser eigenes Leben vielleicht zu langweilig? Oder vielleicht zu stressig. Und dann leben wir das Leben der anderen in den Medien. Und es könnte dann auch zur Flucht werden und manchmal sogar zur Sucht. Dass man alles wissen muss und immer da dranhängt und das eigene Leben plätschert so dahin. Also ich bin erschrocken, ich habe eine Statistik im Internet gefunden. Da kann man natürlich immer fragen, stimmen die alle? Keine Ahnung, aber ganz falsch sind sie meistens auch nicht. Was schätzen Sie, verbringt der durchschnittliche Deutsche täglich mit dem Thema Medien? Fernseher, Internet, Zeitung, Zeitschriften, Bücher. Wie viele Stunden? Was schätzen Sie? 5 Stunden durchschnittliche Deutsche? Mehr? Und was? Wenn es nebenher läuft, gell? Also keine Ahnung, die geben da an 7 Stunden täglich. Die sagen 3 Stunden Fernseher, ich meine, da ist ja auch so, in manchen Familien läuft der ja der ganze Tag. Also die gucken da nicht hin, der läuft halt. 2,5 Stunden Internet, eine 3/4 Stunde Zeitung, eine 1/2 Stunde Zeitschriften und 1/2 Stunde Bücher. Wer mitgerechnet hat, 7 Stunden. Gell? Und da möchte ich schon nochmal sagen, auch für mich, es ist meine Entscheidung, mit was ich meine Zeit verbringe, mit was ich meine Zeit fülle. Das darf ich entscheiden. Sie und ich, wir haben jeden Tag 24 Stunden von Gott geschenkt. Dankeschön. Und wie ich die fülle, die 24 Stunden, das ist unsere Entscheidung. Lebe ich oder werde ich gelebt? Von zum Beispiel auch Medien. Mein 4. Stichwort. Wo waren wir jetzt? Was hatten wir schon? Stress. Das war das 2. Sorgen. 3. war Medien. Und mein 4. Ach, ich verrate Ihnen gleich, das ist ganz blöd. Schon ganz unmodern. Das habe ich überschrieben mit Pflichten. Pflichten, das ist doch kein modernes Wort und auch kein schönes Wort, oder? To-Do-Listen, oh, ich liebe sie. Nein, ich hasse sie, aber ich habe sie überall rumliegen. An meinem Telefon, auf meinem Schreibtisch. Und dann mache ich immer Riesenhaken hin, wenn ich was erledigt habe und freue mich. Ja, ich muss. Das Gefühl, ich muss. Muss ich wirklich? Oh, ehrlich? Ehrlich? Ah, ein bisschen essen schon und trinken. Aber ehrlich, ich habe auch mal eine Frau gehört, die hat einen Satz gesagt und da war ich erst ganz geschockt. Aber nachher habe ich sie fast dafür bewundert. Die hat gesagt, ich muss gar nichts außer sterben. Fand ich ein bisschen hart, aber irgendwie habe ich gedacht, naja, vielleicht ist die freier schon als ich. Weil ich muss immer ganz viel. Und ich möchte mich immer mal wieder fragen, muss ich das, was ich mache, wirklich tun? Muss ich? Oder will ich? Oder darf ich? Oder soll ich? Oder kann ich? Das darf ich fragen. Also Hobbys ist doch zum Beispiel so ein Thema. Wer von Ihnen hat auch ein Hobby? Hoffentlich doch jede, oder? Oh, ist es schlimm, wenn man keine Hobbys hat, was einem Spaß macht. Wie ist es mit Hobbys? Keine Ahnung, was Ihr Hobby ist. Also ich kenne zum Beispiel jemand, die hat das Hobby Zimmerpflanzen. Ach, herrlich, wie die alten Veilchen blühen. Oder die Usambara-Veilchen, oder die Amaryllis, oder die Orchidee. Und dann wird es, die Orchideen, die darf man nicht von oben gießen, die muss man tunken, gell? In einen Topf. Und dann muss man sie wieder trocken werden lassen. Und wie war das? Die Usambara-Veilchen darf man auch nicht von oben gießen, die muss man von unten. Und was macht man dann mit dem Übertopf? Also das ist ganz schön kompliziert, gell? Und die einen so und das andere so und da und dort und dann haben sie Läuse und dann spritzt man und dann topft man um. Und wunderbar, wer da Freude dran hat. Aber manchmal werden Hobbys dann irgendwann zur Pflicht. Kennen Sie das? Ohne dass man es merkt. Ja, man fängt was an, weil es schön ist, weil es Spaß macht. Also ich zum Beispiel habe dann irgendwann mal angefangen, unser Haus zu dekorieren, aufzuhängen. Ich habe so ein schönes Glasfenster am Haus, an der Haustür. Und dann haben die Kinder immer gebastelt, Sternchen und Kastanien und tralala. Und dann muss man das wieder abhängen und muss man ja zeitgemäß dann wieder für den Winter was anderes und für den Frühling und für den Sommer. Und dann kann man ja noch vorm Haus, könnte ich doch mal so ein Bänkchen stellen und so ein bisschen was mit Töpfe machen. Oder ich habe bei einer Freundin gesehen, so einen Laden kann man da so stellen. Oh, das sieht toll aus. Und dann hat man so viele, viele Ideen. Ist ganz toll, macht ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Aber man merkt gar nicht, wie man irgendwann auch nur noch funktioniert. In seinem eigenen Hobby. Ja, ich werde zu meiner eigenen Knechtin. Ich habe mal was angefangen, weil es mir Spaß macht und dann habe ich das Gefühl, ich muss. Weil der Winter ist vorbei, dann muss es der Frühling jetzt werden und überhaupt. Und da will ich und vielleicht Sie ja auch immer mal wieder hinschauen. Passt das alles so noch? Vielleicht reichen auch 5 Topfpflanzen oder 15. Vielleicht müssen es nicht 55 sein. Also wer das Hobby hat, ist ja wunderbar, aber irgendwo gibt es vielleicht, ist es auch mal gut. Oder mit dem Dekorieren. Ja, aber es muss ja vielleicht nicht in so einem Umfang sein. Oder man könnte eine Girlande hinhängen oder was weiß ich was, ein Mobile oder so, was für das ganze Jahr geht. Gibt ja durchaus Motive, was weiß ich, Schneckenhäusler zum Beispiel. Die würden doch das ganze Jahr gehen, gell? Also keine Ahnung. Merken Sie, auf was ich raus will? Wir müssen unsere Hobbys immer mal wieder überprüfen. Die spannende Frage, finde ich, ist, wenn Hobbys mehr Zeit und Kraft kosten, als Freude bereiten, dann müssen wir was ändern. Ja? Hobbys sind dafür da, dass wir dran Freude haben. Und wenn es aber uns mehr Zeit und Kraft kostet, als dass es uns Freude schenkt, dann ist ein bisschen was schief. Ja, da müssen wir wieder gucken. Ja, aber wir haben auch Pflichten. Und das möchte ich schon auch sagen. Als Berufstätige habe ich natürlich die Pflicht, meine Arbeit gut zu machen. Dafür kriege ich mein Geld. Als Eltern, als Mutter habe ich die Pflicht, nach meinen Kindern zu schauen. Das ist meine Pflicht. Ich habe eine Erziehungspflicht, sie emotional gut zu versorgen, sie mit Essen zu versorgen, sie mit einem offenen Ohr zu versorgen. Und da geht bei uns ganz viel auch nicht gut. Wir haben in der Schule, habe ich so manchmal den Eindruck, auch nur noch 2 Extreme. Wir haben die überumsorgte Kinder, die verwöhnte, ach, hättest du nicht gerne, und nimmst du das noch ein bisschen da und willst noch heiße Schokolade und ach, jetzt hat es den Turnbeutel vergessen, ich bringe das in die Schule. Also so die Mama-Taxis und. Und dann gibt es Kinder, die sind ganz auf sich gestellt. Und da würde ich gerne den Eltern mal sagen, ihr habt auch eine Pflicht, nach dem Kind zu gucken. Ja, wir haben durchaus Pflichten. Aber ich habe da kürzlich, das habe ich nur wieder entdeckt, das ist eigentlich schon ziemlich alt, in der Zeitung was entdeckt. Und das musste ich 2-mal lesen. Das ist mir jetzt beim Thema Pflichten wieder in die Hände gekommen. Eine Traueranzeige. Sie ist schon ein bisschen älter. Ich habe die mal ausgeschnitten. Das ist sicher ganz arg lieb gemeint, aber ich bin erschrocken. Mühe und Arbeit war dein Leben, treu und fleißig deine Hand. Ruhe hat dir Gott gegeben, denn du hast sie nie gekannt. Mühe und Arbeit war dein Leben, treu und fleißig deine Hand. Ruhe hat dir Gott gegeben, denn du hast sie nie gekannt. Ja, dieser Mensch musste sterben, um auch mal Ruhe genießen zu dürfen. Ich weiß es auch nicht. Da, glaube ich, müssen wir nochmal hingucken. Wie war das? Das 3. Gebot. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat, der Sonntag. Für uns ist heute der Sonntag. Der Tag des Herrn, da sollst du keine Arbeit tun. Das war mal so die Richtschnur von Gott her. Die 10 Gebote sind einfach Leitlinien, damit unser Leben gelingt. Und das ganze Leben nur Arbeit und Pflicht, Mühe und Arbeit und Pflicht, ich glaube, da haben wir dann was falsch gemacht. 1/7 war so angelegt, dass es Ruhe geben soll für uns. Oasen zum Auftanken, zum uns wieder ausrichten, neu, zum Nähren, zum Kraftschöpfen, zum Besinnen, zum Nachklingen, zum sich dran freuen. Gott hat selber 6 Tage hart gearbeitet, die Welt erschaffen. Und was hat er am 7. Tag gemacht? Da hat er nichts gemacht, sich nur an seiner Schöpfung gefreut. Siehe, es war sehr gut. Und wissen Sie was? Das ist mir irgendwann auch mal aufgefallen. Was war denn der 1. Tag für uns Menschen? Wir Schwaben, das haben wir ja, also ich habe das mit der Muttermilch aufgesaugt. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gell? Ist auch ein gutes Gefühl, wenn man das schon mal weggeschafft hat. Aber es ist nicht schöpfungsgemäß. Was war denn am Anfang vom Menschen? Was war der erste Tag, den der Mensch erlebt hat? Es war der Sabbat. Ja? Gott hat den Menschen am sechsten Tag erschaffen und der siebte Tag war der Sabbat. Also sprich, der Mensch hat mit Ruhe und Erholung und Vergnügen angefangen und dann erst kam die Arbeit. Gerade andersrum. Wir Schwaben haben da was falsch verstanden. Erstes Vergnügen, erst die Ruhe. Aus der Ruhe kommt die Kraft. Wir müssen erst uns beschenken lassen. Wir müssen erst auftanken. Wir müssen uns erst Gutes tun lassen von Gott und von anderen. Und dann können wir loslegen. Ja? Wer leer ist, hat nichts zu geben. Ja, natürlich gibt es Pflegende und Ärzte und Gastwirte und Landwirte und so, die dann auch sonntags arbeiten müssen, ganz klar. Aber die haben die besondere Verantwortung, dass sie dann diese Ruhephasen woanders einbauen müssen. Gell? Das ist denen ihre Herausforderung. Weil nur Arbeit, Mühe und Fleiß, da glaube ich, das geht auch meistens nicht gut. Dann kommt's Burnout oder was auch immer. So viel zum Thema Pflichten. Jetzt habe ich noch einen fünften Punkt. Erwartungen und Ansprüche. Da sage ich jetzt vielleicht gar nicht mehr ganz so viel. Da habe ich so ein paar Fragen aufgeschrieben. Ich glaube, auch ich muss mich immer wieder überprüfen, wer erwartet eigentlich was. Ich bin schon so, ich mache es gern den Menschen recht. Also ich möchte heute gern Ihnen einen netten Vortrag halten. Sie sollen heimgehen und was mitnehmen, neu inspiriert sein, von Gott neue Impulse haben und. Das ist mein Anliegen und dann versuche ich es immer so gut wie möglich. Aber ich merke, da überfordere ich mich manchmal auch. Weil wenn ich allen alles recht mache, dann habe ich echt manchmal ein Problem. Gell? Deswegen muss ich schon immer wieder fragen und vielleicht Sie ja auch, wer erwartet eigentlich was? Ich denke, die erwartet von mir als Freundin. Aber manchmal merke ich, nee, das ist meine eigene Erwartung. Ich meine, als Freundin müsste ich. Und wann kann ich immer auch bei Erwartungen gucken, sind sie berechtigt? Also wie gesagt, meine Kinder haben eine berechtigte Erwartung, denke ich, dass es was zu essen gibt. Ja, wenn die von der Schule kommen, das ist berechtigt. Soll schon was zum Essen geben bei uns. Aber dass ich jetzt jeden Tag ein Drei-Gänge-Menü serviere, mit Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, würde ich sagen, das ist überzogen. Ja, Sie müssen Ihre Beispiele finden. Gell? Jeder hat also seine eigenen Dinge. Was ist die Erwartung von uns selber, von anderen? Und ja, da kam auch mal so ein schlauer Satz mir über den Weg. Den habe ich mir auch rausgeschrieben, aber ich muss zugeben, ich habe es noch nicht ganz erreicht, dieses Ziel. Eine Frau hat gesagt, ich muss heute niemand was beweisen. Oder ich muss heute niemand mehr etwas beweisen. Ich darf die Frau sein, die ich bin. Super, gell? Ha, wie wäre das mit Ihnen, mit dir? Wenn du die Frau wirst, die du bist, was machst du denn mit deiner Freundin? Dann würde man ein bisschen anders umgehen, ein bisschen selbstbewusster auftreten, gell? Das darfst du. Du darfst nach Amerika fliegen und übrigens mit der Umwelt, das müssen wir nochmal besprechen, gell? Also fliegen ist natürlich viel schädlicher als Autofahren. Ja, aber einfach gucken, gell? Wer bin ich? Was passt zu mir? Was brauche ich? Was tut mir gut? Da war mal eine. Eine überaus fleißige, tüchtige, super tolle Hausfrau. Sie steht in der Küche, hochgekrempelte Arme. Sie schuftet, sie schafft, sie macht und tut vor lauter Eifern. Hochrotes Gesicht, voll in Aktion und überhaupt. Und plötzlich mitten im Küchentumult. Wo ist denn meine Schwester? Ich bin hier allein auf weiter Flur in dieser Küche. Das geht ja gar nicht. Und dann sieht sie tatsächlich im Wohnzimmer nach, macht die Tür auf. Ja, tatsächlich sitzt die doch zu Füßen des Meisters inmitten der Männergesellschaft und lauscht seinen Worten. Unmöglich. Unglaublich! Die Frauen damals waren dafür zuständig. Die kann schon gar nicht mehr schwätzen, gell? Die ist ganz außer sich. Die waren zuständig dafür, dass sie fürs leibliche Wohl gesorgt haben. So war die Tradition, so war die Kultur. Und die Schwester sitzt da mittendrin und zu seinen Füßen und lauscht seinen Worten. Die widerspricht allen Erwartungen mit ihrem Verhalten. Die macht, was sie will. Und sie hatte das Vorrecht, das Privileg hatte sie nicht. Das war den Frauen nicht, für sie nicht vorgesehen. Diese Schwester, sie handelt gegen alle Erwartungen, gegen alle Regeln. Martha fasst sich ein Herz und platzt mitten rein ins Gespräch. Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Also jetzt bitte mal, brauche ich mal Unterstützung hier. Jesus antwortet, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe, aber eins ist nötig. Maria hat das Bessere gewählt. Das soll ihr nicht genommen werden. Sie können diese Geschichte nachlesen im Lukas-Evangelium. Also ich finde die grandios, die gefällt mir total gut. Man könnte ihr die Überschrift geben vom Umgang mit Erwartungen. Ja, arbeiten und dienen ist wichtig. Und wenn es niemand machen würde, dann gäbe es heute Mittag keinen Frauennachmittag. Gell? Da muss jemand geschafft haben. Wunderbar dekoriert, wunderbar gerichtet, wunderbar überlegt, alles organisiert. Da hat jemand gearbeitet, da war jemand eine Zeit lang Martha. Sonst würde sowas nicht auf die Beine gestellt werden. Also arbeiten, ich glaube auch Jesus sagt nicht, grundsätzlich ist Arbeit verkehrt. Aber die Frage ist, was ist wann dran? Und als Jesus bei den beiden zu Hause war, da war das die Chance, Gottes Wort, Jesu Worte persönlich zu hören. Und das in sich aufzusaugen. Und es war nicht mehr lange möglich. Jesus hat dann danach nicht mehr lang gewirkt auf dieser Welt. Und die Maria hat es voll erkannt. Das soll ihr nicht genommen werden. Das hat Ewigkeitswert. Und ich glaube, Jesus sagt uns auch wieder neu mit dieser Geschichte, ja, ihr habt auch als Menschen, als Frauen ein spirituelles Bedürfnis, ein geistliches Bedürfnis. Und wir spüren das manchmal gar nicht mehr. Vor lauter Tun und Machen und Möglichkeiten, die wir ja alle heute in unserer heutigen Zeit zuhauf haben. Aber schau danach, dass du auch innerlich gefüllt wirst. Es tut uns so gut, auf Gottes Wort zu hören. Uns dafür Zeit zu nehmen, es ist Nahrung für unsere Seele. Jesus selber sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Lebendiges Leben, so ist für mich ein ganz wichtiges Stichwort. Lebendiges Leben anstatt ungelebtes, langweiliges Leben. Und ich glaube, Jesus ist wirklich der, der dieses lebendige Leben in sich verkörpert bis heute. Er ist zurück zum Vater nach seiner Auferstehung und er will uns auch heute von diesem lebendigen Wasser geben, was lebendiges Leben ausmacht. Ja, wenn wir dahin kommen wollen zu sagen, ich lebe, dann müssen wir einfach auch gucken, was ist mir wichtig, was brauche ich, dass mir es gut tut, was erfüllt meine Seele, was macht mir Freude. Da müssen wir dann auch ganz für uns selber persönlich eigene Antworten finden, ganz klar. Das kann ich Ihnen auch gar nicht jetzt so vorschlagen. Ich habe ja schon ein paar Ideen angedeutet. Ich selber finde in diesem Buch einfach auch immer wieder die besten Antworten. Ich bin da bei dem Satz noch hängen geblieben, Markus 12. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinem Verstand und mit all deiner Kraft. Und was kommt danach? Das andere ist dies, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, also nicht nur ich lebe, ich. Ja? Wichtig ist schon, dass ich da auch vorkomme und mich nicht aus dem Blick verliere. Aber das Geheimnis hat Jesus super zusammengefasst. Ist wie so ein Dreieck. Ich meine, ich komme ja aus dem CVJM, gell? Da ist das Dreieck. Leib, Seele, Geist. Gott, ich und du. Also in dieser Balance, in diesem Dreieck, glaube ich, bewegen wir uns in einem gesunden Rahmen innerhalb unseres Lebens. Ich darf mich lieben, ja, und ich darf mich ernst nehmen in meinen Bedürfnissen, tatsächlich. Ich brauche bestimmte Dinge, damit mir es gut geht. Also ich zum Beispiel brauche Menschen, damit es mir gut geht. Wenn ich immer nur allein daheim hocke, das tut mir nicht gut. Und so gibt es andere Menschen, die brauchen Ruhe oder Bücher oder Musik oder was auch immer. Aber ich möchte auch nicht nur auf mich schauen, sondern liebe deine Nächsten wie dich selbst. Also mich zu lieben, aber auch meine Nächsten. Ich finde es zutiefst erfüllend, auch was für andere zu tun. Also was miteinander auf die Beine zu stellen. Ich wünsche euch, dass ihr das heute vorbereitet habt. Dass ihr nachher hier aufräumt und in den Raum kehrt und sagt, toll war's. Richtig schön. Wir als Team haben so was Schönes auf die Beine gestellt. Und das habt ihr für andere getan und für euch aber auch selber. Und das ist ja das Geheimnis. Wir tun was für andere und gleichzeitig sind wir doch selber beschenkt. Ja? Das ist wunderbar. Gott, ich und du, Gott und sein Wort, das Ich und das Du, das Empfangen und das Weitergeben, die Arbeit und die Ruhe, das Tun und das Lassen, Martha und Maria. Ich glaube, bei aller Balance, es bleibt eine Restsehnsucht übrig und die uns dann auch immer wieder daran erinnert, vollkommene Erfüllung, die gibt es im Himmel. Ja, die steht noch aus, das werden wir nicht ganz erreichen. Das ist so eine Restsehnsucht, die Gott auch in unser Herz gelegt hat, damit wir auch mit ihm unterwegs bleiben. Lebe ich oder werde ich gelebt? Ich wünsche es uns allen, dass wir mit Gottes Liebe das Beste aus unserem Leben machen. Und dass wir immer öfter aus vollem Herzen sagen können, ja, ich lebe. Vielen Dank.